Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 42. Was passiert, wenn Trump die Wahl gewinnt? Von Jan-Christoph Wichmann aus Stern Nummer 45 vom 29.10.2020. Gelesen von Alexander Gamnitzer. Eine zweite Amtszeit würde Donald J. Trump in dem bestärken, was er sowieso denkt. Er ist der Größte. Die Welt wäre danach nicht mehr dieselbe. Wenn diese ersten 4 Jahre Trump schon eine Zerreißprobe für die Nation waren, ein Frontalangriff auf die Demokratie, ein Beschleuniger für den Klimawandel, ein Rückzug aus der Welt, eine Staatsjagd auf Ausländer, eine Goldgrube für Millionäre, ein Feldzug gegen die Wissenschaft, eine Hassorgie auf Twitter, ein Volksschauspiel der Korruption, eine Bühne für weißen Nationalismus, eine Teststrecke der Kleptokratie, ein Superspreader-Event von Lügen, Protzen, Wut und Viren, dann hat die Welt noch nichts gesehen. Dies könnte die stolze Drohung von Trump selbst sein, der nach Superlativen aller Art giert. Es ist aber das Urteil von Ökonomen, Politologen, Klimaforschern, Verfassungsrechtlern und Sicherheitsexperten, die der Stern zu einer möglichen zweiten Amtszeit von Donald J. Trump, 74, befragte. Schlimm genug, dass Trump, dieser Verächter rechtsstaatlicher Normen und langwährender Bündnisse, 4 Jahre lang einen solch großen Schaden anrichten konnte, urteilen sie. Nicht auszumalen jedoch, wenn die Wähler ihn dafür noch belohnen, wenn sie ihm 4 weitere Jahre geben, um das Land und die Welt nach seinem Ebenbild zu formen. Dann handelt es sich nicht mehr um einen Irrweg, sondern um einen Wendepunkt der amerikanischen Geschichte. Denn Trump könnte noch viel mehr anrichten. NATO-Austritt, Klimakollaps, Handelskrieg mit Europa, Militärkonfrontation mit China, Inhaftierung politischer Gegner, Abtreibungsverbot. Die Analyse klingt wie ein Horrorszenario aus einer dystopischen Zukunft. Und ist doch so real wie Trumps Unterstützung für die Verschwörungstheorie QAnon, die etwa besagt, dass ein geheimer Zirkel um Hillary Clinton und Barack Obama Kinder entführt und mit ihnen Handel treibt. Mit dem Wahlsieg im Rücken, sagen die Experten, gäbe es für den korrupten Volkstribun keine Grenzen mehr, keine Widersacher, keine verfassungsrechtlichen Normen, um seiner ethnonationalistischen Ideologie, die eher ein Persönlichkeitskult ist, Einhalt zu gebieten. Die Frage ist dann nicht, wie kann man Trump noch stoppen, sondern wie viel bleibt von dem Amerika, wie wir es kennen? Trump als Umweltzerstörer. Das Land vor seiner Haustür wird es nicht mehr geben. An den Gedanken hat sich der Klimaforscher Jeff Canton aus dem Nordwesten Floridas schon gewöhnt. Es wird irgendwann vom ansteigenden Meer geschluckt werden, wie Teile von Miami und New Orleans und wie Teile der Golfküste von Hurricanes und der Westküste von Waldbränden. Die einzige Frage ist, wann? Wird Donald Trump wiedergewählt, so haben Canton und andere Klimaexperten berechnet, könnten die großen Katastrophen viele Jahrzehnte eher eintreten. Trump hat alles dafür getan, den Ausstoß von Methan und CO2 zu erhöhen und die Erwärmung des Planeten zu beschleunigen, sagt der Professor der Florida State University. Canton führt seine Forschungen im Naturschutzgebiet St. Marks am Golf von Mexiko durch. Die Kiefern auf der Lagunenseite werden längst vom steigenden Salzwasser erfasst und verfärben sich orange. Florida ist das Ground Zero für Global Warming, sagt er. Canton kann verstehen, warum sich Menschen über den Autokraten Trump aufregen, über seinen Rassismus und die Millionen Arbeitslosen infolge des Corona-Fehlmanagements. Aber vieles davon ist reversibel. Beim Klimawandel hingegen geht es um andere Dimensionen. um die Zukunft unseres Planeten, die Trump so leichtfertig verspielt, als zocke er in einem seiner Casinos. Diese Wahl ist entscheidend, sagt Canton, 67, der schon in den 90er Jahren mit Studien zur globalen Erderwärmung begann. Nein, nicht entscheidend, sie ist von existenzieller Bedeutung. Das Thema Klimawandel kam in diesem historischen Wahlkampf nicht vor. Zu sehr standen die anderen Katastrophen im Vordergrund, die Pandemie, die Rezession, das Aushöhlen der ältesten modernen Demokratie. Der Untergang des Landes erschien zu unmittelbar, als dass er Platz ließ für den Untergang des Planeten. Was von Trump im Fall eines Wahlsiegs in Umweltfragen zu erwarten ist, liegt auf der Hand. Er wird weitere Grenzwerte für Treibhausgasemissionen aufheben und die Kohleindustrie fördern. Er wird auf die fossilen Brennstoffe Öl und Gas und aufs Fracking setzen und die Umweltbehörde EPA dazu benutzen, wissenschaftliche Studien zu untergraben. Vor allem wird er weitere 4 Jahre lang keine Zusammenarbeit mit den anderen CO2-Riesen China, Indien und Europa anstreben und dem Klimawandel stattdessen seine eigene Expertise entgegensetzen. Es wird wieder kälter werden. Die Wissenschaft hat keine Ahnung. Trump hat in seiner Regierungszeit nicht nur den Schutz für Nationalparks gelockert und neue Bohrlizenzen in Naturschutzgebieten zugelassen. Er hat in einer Säuberungsaktion auch Experten in Umweltämtern durch Erdöllobbyisten ersetzt und in seinem Krieg gegen die Wissenschaft ganze Behörden aus Washington ins konservative Heartland verfrachtet. Etwa nach Grand Junction, Colorado, ein Zentrum der Öl- und Gasindustrie. Nach Analyse führender Klimaforscher können Entscheidungen, die in diesen Jahren getroffen werden, das globale Klimasystem nicht nur für einige Generationen prägen, sondern auf Jahrtausende. Das Ziel, die Erderwärmung unter 1,5 Grad Celsius zu halten, erscheint längst illusorisch. Die Abwahl Trumps ist daher eine Frage der nationalen Sicherheit, urteilen sie, ja eine Überlebensfrage für den Planeten. Trump als Rechtsbeuger. Lock her up, lock her up. So erschallt es auf fast allen Wahlkampfveranstaltungen von Donald Trump. Sperrt sie weg. Seine Fans beziehen sich auf Hillary Clinton und Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer. Und selbst auf Joe Bidens Vizekandidatin Kamala Harris. Trump registriert die Schlachtgesänge voller Genugtuung und brüllt zurück, ja, sperrt sie alle weg. Ein politisches Programm für die nächsten 4 Jahre präsentiert er nicht. Es gibt auch keines. Zum ersten Mal seit 1854 haben die Republikaner keines erstellt. Das Parteiprogramm lautet Trump. Gewinnt der Präsident die Wahl und setzt den Umbau des Justizministeriums zu seinem persönlichen Erfüllungsapparat um, kann er tatsächlich seine Träume von der Inhaftierung politischer Gegner verwirklichen. Hillary Clinton warnte er schon, dass sie ins Gefängnis kommt. Er will auch Ex-Außenminister John Kerry vor Gericht sehen und den Kongressabgeordneten Adam Schiff wegen Betrugs und Landesverrats. Selbst seine einstigen Mitarbeiter will er hinter Gittern sehen, den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater John Bolton und Ex-FBI-Chef James Comey. Die Sorge ist berechtigt, denn Justizminister Barr hat bereits in Gerichtsfällen interveniert, um Freunde des Präsidenten zu schützen, sagt Barbara McQuaid, ehemalige Bundesstaatsanwältin und heute Juraprofessorin an der University of Michigan. Die gleiche Macht kann er einsetzen, um Gegner des Präsidenten zu verfolgen. McQuaid, 55, ist keine Apokalyptikerin, sondern eine nüchterne Juristin. Sie gilt als mögliche Justizministerin unter Biden. Im Interview mit dem Stern in einer Vorstadt von Detroit sagt sie, die größte Gefahr für die Demokratie liege beim Justizminister, der wie in einer Bananenrepublik als persönlicher Anwalt Trumps agiere, nicht als Anwalt der Nation. Auch Eric Posner, Juraprofessor an der University of Chicago, sieht diese Gefahr vor allem durch weiteren Machtmissbrauch. Und doch hält er wenig von den grassierenden Untergangsszenarien der amerikanischen Demokratie. Es lenkt ab von den furchtbaren politischen Folgen dieses Präsidenten und seiner Korruption. Posner ist einer der juristischen Vordenker Amerikas und untersucht derzeit die Machtfülle der Exekutive im Trumpismus. Trump hat zwar die Geisteshaltung eines Autokraten, sagt er, aber auch in einer zweiten Amtszeit würde er Probleme haben, extreme Ziele durchzusetzen. Er hat den Institutionen und der Demokratie ohne Frage geschadet. Er hat 200 konservative Richter ernannt, aber die werden deswegen nicht automatisch als seine Anwälte fungieren. Selbst Justizminister Barr hat nicht jede Schandtat mitgemacht. Trump wird weder in der Politik oder Justiz noch im Volk Unterstützung finden, um Journalisten einzubuchten, Gerichte zu manipulieren, politische Gegner zu inhaftieren oder hohe Militärs zu Lakaien zu machen. Die Angst vor einer Diktatur hält Posner für überzogen. Es fühlt sich vielleicht autokratisch an, Trump redet wie ein Demagoge, aber die USA sind weit entfernt von Orbans Ungarn oder dem Extremismus im Europa der 30er Jahre. Selbst seine Fans wollen diese Allmacht nicht. Sie hassen ja zu viel Staat. Selbst die Pandemie hat Trump nicht etwa dafür genutzt, seine Macht auszubauen, wie Orban. Im Gegenteil, er hat sie an die Bundesstaaten delegiert. Einzig in Einwanderungsfragen hat er sich mit Hilfe des Heimatschutzministeriums als Autokrat offenbart und lässt kaum einen mehr ins Land. Dieser Trend würde sich in den kommenden Jahren noch verstärken. In jedem Fall könnte Trump, nach Analyse von Posner und McQuaid, den Supreme Court weiterhin so besetzen, dass er viele Säulen des modernen Amerika zerstören kann. Etwa durch die Annullierung der Homo-Ehe, davon gibt es bereits 500.000, die Abschaffung des Abtreibungsrechts und der allgemeinen Krankenversicherung, Obamacare. Die größte Ambition der Rechten ist die Eliminierung von Arbeiterrechten, Umweltauflagen und Wahlrechten, sagt der Soziologe und Pulitzer-Preisträger Paul Starr von der Princeton University. Wird das wahr, stünden wir vor schweren Konfrontationen und am Rand einer großen Staatskrise. Aber mehr noch, sagt Starr. Ein Supreme Court mit 4 allein von Trump ernannten erzkonservativen Richtern könnte ihn, Chef der Exekutive, vor fast jeder Anklage schützen, ob es um Bereicherung im Amt, Vetternwirtschaft oder sexuelle Belästigung geht. Trump würde in den kommenden Jahren noch mehr als ohnehin schon der Präsident für Oligarchen und Golfkumpels sein, für seine Unternehmen und sich selbst. Trump for Trump. Trump als Bündnisfeind. Die Frage trägt Admiral James Stavridis, ehemaliger Oberbefehlshaber der NATO, schon seit Monaten mit sich herum. Es ist für ihn die wichtigste sicherheitspolitische Frage dieses noch jungen Jahrhunderts. Tritt Trump nach seiner Wiederwahl aus der NATO aus? Er hat bereits die Weltgesundheitsorganisation WHO verlassen und Sanktionen gegen Mitarbeiter des Internationalen Strafgerichtshofs erlassen. Er hat die NATO obsolet genannt und die Welthandelsorganisation WTO kaputt. James Stavridis, 65, ein kleiner Mann mit kahlem Kopf, trägt diese Sorge in Gespräche mit Botschaftern und befreundeten Generälen und kommt gegenüber dem Stern zu dem Schluss: Nein, ich glaube es nicht. Es gibt zu viele Aufrechte im Kongress und Pentagon, auch unter Republikanern, die das nicht zulassen würden. Aber in einer zweiten Amtszeit wäre doch keiner mehr da, um ihn zu stoppen, wendet man ein. Kein General Mattis, kein General Kelly. Trump als Alleingänger. Stavridis nickt, der Verzweiflung merklich nah. Er sieht die Gefahr. Auch er, ein Kenner von Autokraten, wurde immer wieder überrascht, wie weit Trump geht, oft aus einer Laune heraus. Aber den kompletten Rückzug aus der Welt hält der Vier-Sterne-Admiral AD nicht für möglich. Er sieht große Konflikte mit China voraus, für die Amerika die Europäer brauchen werde. In der konfrontativen China-Politik übrigens liegt Trump nicht so daneben. Das käme auch auf Biden zu. Andererseits, das räumen neben Stavrides alle befragten Analysten ein, ist Amerikas Außenpolitik so erratisch wie nie zuvor. Trump wollte Grönland kaufen und versuchte, die Ukraine zu erpressen, ihm Wahlkampfhilfe zu leisten. Er nannte seine Beziehungen zu Nordkoreas Diktator Kim Jong-un lieber auf den ersten Blick und sieht keinen Anlass, Saudi-Arabien oder Russland zu maßregeln, wenn deren Führer Oppositionelle ermorden lassen. Müsste man Trumps Außenpolitik zusammenfassen, lautet sie: Lasst mich mit eurem Scheiß in Ruhe. Eric Brewer, der für Trump im Nationalen Sicherheitsrat arbeitete und heute stellvertretender Direktor für Nuklearfragen im Think Tank CSIS ist, sagt noch mehr Alleingänge für die zweite Amtszeit voraus. Nimm alles Bisherige und multipliziere es mit 10. Brewer meint damit vor allem jenen Isolationismus der USA, der andere Staaten veranlassen könnte, ihr eigenes Atomarsenal aufzubauen. Corey Skake, Chefanalystin in der konservativen Denkfabrik American Enterprise Institute, vermutet, dass die wichtigsten Entscheidungen dann nicht von Trump getroffen werden, sondern von den bisherigen Alliierten der USA. Die müssen sich neu orientieren und nach einem Ersatz für Amerikas Führung suchen. Der Ökonom Peter Petrie von der Brandeis University ist die Handelspolitik der ersten Amtszeit Trumps nochmal minutiös durchgegangen und kommt zu dem Schluss, es war wilder als angenommen, noch inkohärenter und impulsiver, entsprechend Trumps Persönlichkeit. Und es würde noch wilder werden. Er hat alle seriösen Berater eliminiert und nur noch Lakaien um sich. Die Länder Ostasiens werden sich regionaler ausrichten und an China binden, prophezeit Petrie. Auch Europa wird sich weiter von Trumps Amerika entfernen und China stärker zuwenden. Trump hat sich gegenüber Europa sehr feindselig verhalten, auch als Resultat seines Minderwertigkeitskomplexes gegenüber Merkel, Macron, Intellektuellen, Akademikern. Für uns Ökonomen ist es besonders schwer zu akzeptieren, dass ein Präsident in Handelsfragen nicht rational handelt, sondern gemäß seiner emotionalen Verfassung. Er hat den Handelskrieg mit Europa nur noch nicht angezettelt, weil er mit China schon in einer Konfrontation steht. Die 25% Strafzölle auf deutsche Autos aber werden wieder ein Thema. Für eine zweite Amtszeit sehe Petrie extreme Reaktionen voraus, da Trump keine Wahlen mehr gewinnen müsste. Gegenüber China wird er den Druck vergrößern, womöglich Großunternehmen wie Alibaba verbannen. Er könnte sogar chinesisches Kapital konfiszieren, als Vergeltung für die Corona-Pandemie. Wie die meisten Wissenschaftler kommt Petrie zu einem Schluss, den die New York Times als Manifest auf den Titel setzte: Beendet unsere nationale Krise. Die angesehenste Zeitung der Welt sieht sich nicht mehr nur als Paper of Record, als Chronist, sondern als Teil der Widerstandsbewegung, die es als ihre Aufgabe versteht, die Katastrophe zu verhindern. Gleich im ersten Satz heißt es dort einem Fanal gleich: Donald Trumps Wahlkampagne ist die größte Bedrohung für die Demokratie Amerikas seit dem Zweiten Weltkrieg. Was passiert, wenn Biden die Wahl gewinnt? Nach einem Sieg will Joe Biden als Reformer loslegen. Die USA sollen sich grundlegend ändern und die Verbündeten beruhigt aufatmen. Von Nicolas Büchse. Falls Joe Biden Präsident wird, hat er einen sehr langen ersten Arbeitstag vor sich. An meinem ersten Tag als Präsident werde ich der Weltgesundheitsorganisation wieder beitreten und unsere Führungsrolle in der Welt wiederherstellen, sagte er im Wahlkampf. Und? An Tag 1 rufe ich unsere Verbündeten in der NATO an und sage ihnen, wir sind zurück. Ihr könnt euch wieder auf uns verlassen. Und? An Tag 1 werde ich einen Gesetzesentwurf auf den Weg bringen, der illegalen Immigranten und ihren Kindern den Weg zur Staatsbürgerschaft ebnet. Und? An Tag 1 werde ich außergewöhnliche Schritte einleiten, um die Welt zu vereinen und sich der Klimakrise zu stellen. Und. Ein Gesetzesentwurf für schärfere Kontrollen von Waffenbesitzern. Abschaffung von Trumps Steuerreform. Wiedereinsetzung von allen der fast 100 Umweltschutzverordnungen, die Trumps Regierung abgeschafft hat oder dabei war abzuschaffen. Das alles und noch viel mehr will Joe Biden in seinen ersten 24 Stunden als Präsident in Angriff nehmen. Er wiederholt den rhetorischen Kniff vom Tag 1 seiner möglichen Präsidentschaft immer wieder. Und einmal, als ihm bei einer Wahlveranstaltung in New Hampshire seine Tag 1-Liste besonders lang geriet, sagte eine Zuhörerin zu ihrem Nachbarn: »Mach mal langsam, Joe. Gott hat die Welt in 7 Tagen gemacht. Du willst sie gleich in einem Tag völlig neu erschaffen.« Es sieht so aus, als sei genau das nötig. Wenn Joe Biden die Wahl gewinnt, muss er gleich mehrere gewaltige Krisen meistern. Einige von ihnen hat sein Vorgänger verursacht, viele zumindest verschärft. Das Coronavirus hat mehr als 230.000 Amerikaner das Leben gekostet und eine Wirtschaftskrise ausgelöst. Die Klimakrise hat sich verschärft. Rassismus grassiert in Polizei und Gesellschaft. Das Land ist polarisiert, die Stimmung aufgeheizt. Die internationalen Verbündeten vertrauen den USA immer weniger. China hat sich die amerikanische Schwäche zunutze gemacht und an Macht gewonnen. Noch bis vor ein paar Monaten galt Joe Biden als der Mann, dessen Reformwillen sich darin erschöpft, Trumps Eskapaden rückgängig zu machen, das Land zurückzudrehen in die Obama-Jahre, ein Mann, der Verlässlichkeit sucht und keine Experimente. Jetzt sehen einige Analysten in ihm möglicherweise einen der größten Reformpräsidenten der jüngeren amerikanischen Geschichte. Einige vergleichen seine Pläne sogar mit denen von Präsident Franklin D. Roosevelt, der das Land mit seinem tiefgreifenden New Deal-Programm aus der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre zu bringen versprach. An seiner Seite steht Kamala Harris, die zwar nicht, wie in rechten Propagandakreisen verbreitet, schon für das Präsidentenamt bereitsteht, die beiden aber als Vizepräsidentin mit wesentlichen Teilen seines Reformprogrammes beauftragen will. Der Stern hat für diesen Artikel mit Experten gesprochen, mit Wissenschaftlern, politischen Analysten, Vertrauten und Beratern von Joe Biden. Sie analysieren seine großen Pläne. Biden als Krisenmanager. Wir erleben gerade einen Moment des Umbruchs und Joe Biden spürt das. Die Corona-Krise hat ihm verdeutlicht, dass wir umdenken müssen, dass ein stärkerer Staat gefordert ist, sagt Jared Bernstein. Bernstein war Bidens Wirtschaftsberater zu dessen Zeit als Vizepräsident. Obama hatte Biden mit der Wiederbelebung der Wirtschaft nach Ausbruch der Finanzkrise 2008 betraut. Wie damals sehen wir heute wieder, dass Menschen höchst unterschiedlich von der Krise betroffen sind. Da gibt es die, für die eine Zoom-Konferenz in der Corona-Krise die größte Veränderung ist. Und dann die untere Hälfte der Gesellschaft. Viele Menschen können ihre Miete nicht mehr bezahlen oder hungern, sagt Bernstein. Joe Biden hat gelernt. Und sein Spielraum ist heute größer als früher. Seine Reformpläne sind die umfangreichsten, die ich je gesehen habe. Und ich bin schon viel zu lange in der Politik. Um die Corona-Krise in den Griff zu bekommen, verspricht Biden größere Testkapazitäten und ein Public Health Jobs Corps. Eine Heerschar von 100.000 Amerikanern, die beim Testen und Versorgen von Bedürftigen helfen. Er will einen Mindestlohn von $15 pro Stunde einführen und die Gewerkschaften stärken. Das seien die besten Programme für Arbeitnehmer, die er seit langem gesehen habe, sagt Lawrence Mischel, ehemaliger Präsident des angesehenen Economic Policy Institute. Mit Biden sähe er wichtige Elemente des europäischen Wohlfahrtsstaats in den entfesselten amerikanischen Kapitalismus einziehen. Biden will Arbeitslosen, die in der Corona-Krise den Job verloren haben, die Krankenversicherung bezahlen. an Eltern jährlich $8,000 pro Kind für die Betreuung in Kitas zahlen, Konjunkturprogramme auf den Weg bringen. Im Gegensatz zu Trump wird sich Biden darum kümmern, dass diese Programme auch umgesetzt werden. Ich habe erlebt, wie er nach der Finanzkrise nächtelang im Büro saß, um bei Bürgermeistern überall im Land nachzufragen, ob alles richtig anlief, sagt Ex-Berater Bernstein. Biden als Klimaschützer. Als Bidens Wahlkampfteam im März Sean McGalvey fragte, ob er sie nicht in Sachen Klimapolitik beraten könne, sagte er zu. Das bescherte ihm Ärger von politischen Freunden. Als Linker solle er doch bitteschön Bernie Sanders unterstützen. McGalvey, 27, sieht sich selbst als links. Er berät mit seiner Datenanalysefirma Data for Progress unter anderem die Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez, neben Sanders eine weitere Ikone der progressiven Demokraten. Ocasio-Cortez hat ein weitreichendes Gesetzespaket zum Klimaschutz entworfen, den Green New Deal. Er verbindet Roosevelts Ansätze für eine Wirtschaftsreform mit Ideen zu erneuerbaren Energien. McGalvey ist ein vehementer Verfechter dieses Pakets. Ich habe gute Erfahrungen mit Joe Biden und seinem Team gemacht. Biden hat sich geändert, so auch die ganze Partei. Auch er ist nach links gerückt, weil er erkennt, wie dringend der Kampf gegen den Klimawandel ist, sagt McGalvey. Er riet Biden, sich das Green New Deal-Programm auf die Fahnen zu schreiben. Es ist vor allem bei jungen Leuten unglaublich populär, sagt McGalvey. Ganz so weit kam es nicht. Doch Joe Biden gibt uns jetzt im Grunde den Green New Deal, ohne ihn so zu nennen, erklärt McGalvey. Biden ist so überzeugt von einer neuen Energiepolitik, dass er auch keine Angst davor hatte, im letzten TV-Duell mit Trump die immer noch einflussreiche Ölindustrie Amerikas anzugreifen. Er werde die Subventionen für diese klimaschädliche Energiegewinnung stoppen, sagte er. Stattdessen verspricht er, $2 Billionen in seiner Amtszeit für erneuerbare Energien auszugeben. Der Klimaschutzplan ist das teuerste von Bidens Vorhaben. Er will Elektrofahrzeuge fördern und Infrastrukturprojekte unterstützen, wie den Ausbau eines energieneutralen öffentlichen Nahverkehrs in allen Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Außerdem soll Amerikas Strom bis 2035 zu 100% kohlenstofffrei hergestellt werden. Wenn ich an den Klimawandel denke, dann denke ich an Jobs, erklärt Joe Biden seinen Plan den Wählern. Damit könnte er auch bei konservativen Arbeitern punkten, für die der Green New Deal nach Sozialismus klang. Umweltverbände unterstützen Bidens Pläne längst. Darin steckt ein großes Potenzial für den amerikanischen Arbeitsmarkt. Wir haben viel nachzuholen. Trump hatte lieber versprochen, die Kohleindustrie wieder groß zu machen, sagt Sean McGalvey. Biden als Außenpolitiker. Wenige Wochen, nachdem Biden seine Kandidatur verkündet hatte, hielt er eine Rede an der City University in New York. Amerikas Sicherheit, Wachstum und Lebensstil benötigen das stärkste Netzwerk von Partnern und Verbündeten, die an unserer Seite arbeiten. Meine außenpolitische Agenda wird Amerika zurück an den Kopf des Tisches bringen, um weltweites Handeln gegen weltweite Bedrohungen zu mobilisieren, erklärte er feierlich. Das entsprach dem Duktus der alten liberalen Schule amerikanischer Außenpolitik. Es klang inmitten dieser außenpolitischen Achterbahnfahrt wie eine Botschaft aus vergangener Zeit. Joe Biden weiß, wie diese Außenpolitik funktioniert. Er hat sie selbst betrieben. 8 Jahre lang als Vizepräsident, seit Jahrzehnten schon als Mitglied des Außenpolitischen Ausschusses. Er interessiert sich im Gegensatz zu Trump für die NATO und für Amerikas Bündnisse in der Welt. Die ehemalige Außenministerin Madeleine Albright, die im Amt die NATO-Osterweiterung befürwortete, ist eine Vertraute von Joe Biden. Sie sagt dem Stern: Sein Respekt für die Allianz ist stark ausgeprägt. Er will, dass die USA wieder ein zuverlässiger Partner sind. Amerikaner mögen das Wort Multilateralismus nicht. Es hat zu viele Silben und endet auf Ismus. Aber es bedeutet Partnerschaft. Wenn Joe Biden Präsident wird, werden viele Regierungen auf der Welt aufatmen, sagt Professor Klaus Larris von der University of North Carolina. Besonders wohl Angela Merkel. Nur für ein kurzes gemeinsames Mittagessen hatte Trump für sie bei ihrem letzten Besuch im Weißen Haus im April 2018 Zeit. Es ging vor allem um Strafzölle, die Trump den Europäern auferlegen wollte. Als die Kanzlerin danach in kleiner Runde mit Journalisten in der deutschen Botschaft sprach, zeichnete sie ein düsteres Bild der internationalen Beziehungen. Sie sah die Nachkriegsordnung vor der Auflösung, NATO, UN und transatlantische Beziehungen am Boden. Später erklärte sie öffentlich, die Bundesrepublik könne sich nicht länger auf die Weltmacht USA verlassen. Seit Trump auch noch den Abzug von 12.000 US-Soldaten aus Deutschland anordnete, gilt das deutsch-amerikanische Verhältnis als zerrüttet. Joe Biden wird daran arbeiten, das Verhältnis mit Deutschland und den Europäern zu verbessern, sagt Larris. Als er Vizepräsident war, hat er mit den Europäern eng zusammengearbeitet und Maßnahmen gegen russische Aggression abgestimmt. Wahrscheinlich wird er versuchen, diese Zusammenarbeit wieder aufleben zu lassen, so Larris. Doch es ist nicht einfach auszumachen, wo Biden außenpolitisch stehen wird. Als Russland 2014 die Krim annektierte, soll er Obama gedrängt haben, den Ukrainern Waffen zu liefern, damit sie sich verteidigen können. Obama war anderer Meinung. Andererseits gehörte Biden zu den wenigen in der Regierung, die davor warnten, weitere Truppen nach Afghanistan zu senden. Eine Konstante ist, dass Biden sich in der Welt engagieren will. Er wird Trumps Isolationismus zurückfahren, sagt Larris. Vor allem aber sei unter Biden zu erwarten, dass sich der Stil ändere, wenn auch nicht immer die Politik, wie etwa gegenüber Putin. »Ich sehe Ihnen in die Augen und ich glaube nicht, dass Sie eine Seele haben«, hat Biden einmal zu Putin gesagt. An den Beziehungen, die, abgesehen von der bizarren Männerkumpelei zwischen Trump und Putin, schon lange angespannt sind, wird sich politisch nicht viel ändern. Allerdings hat Biden erklärt, er werde den letzten Abrüstungsvertrag aus der Zeit des Kalten Krieges mit Moskau neu verhandeln. Der läuft 2021 aus. Das große Thema der amerikanischen Außenpolitik werden aber weiterhin die Beziehungen zu China sein. Hier unterscheiden sich Bidens Pläne nicht grundlegend von Trumps Linie, sagt Larris. Auch Demokraten kritisieren eine unfaire chinesische Handelspolitik, den beschränkten Zugang zum chinesischen Markt sowie den laxen Umgang der Chinesen mit Patenten und intellektuellem Eigentum der westlichen Firmen. Im Gegensatz zu Trump hat Biden die Repression in Hongkong angeprangert und Schutz für die Uiguren gefordert. Und doch wird er versuchen, sich mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping an den Verhandlungstisch zu setzen. Als Vizepräsident lud er ihn zu privaten Abendessen ein, um ihn besser kennenzulernen. Biden als Brückenbauer. Das Problem an Plänen, auch an guten, ist, dass man sie umsetzen muss. Natürlich könnte Biden Erfolg haben. Wenn es gut läuft, schafft sein Klimainvestitionsprogramm Hunderttausende neue Jobs und das Land erholt sich schnell von der Corona-Pandemie und der Rezession. Doch um große Reformen auf den Weg zu bringen, braucht er auch die nötige Mehrheit im Senat. Noch ist diese Kammer mehrheitlich mit Republikanern besetzt, doch am 3. November werden auch 35 der 100 Senatssitze neu vergeben. Bleibt es bei einer republikanischen Mehrheit, könnten Bidens Pläne als Präsident ins Stocken kommen und das Land sich über Jahre nicht von all den Krisen erholen. Bidens ehemaliger Berater Bernstein bleibt aber selbst für den Fall einer republikanischen Senatsmehrheit optimistisch. Biden ist es als Vizepräsident immer wieder gelungen, Verbündete bei den Republikanern zu finden. Ihm wird das auch diesmal gelingen. Vor allem bei seinem Infrastrukturprogramm. Die Frage ist, ob bei den Republikanern der Nach-Trump-Ära wieder die Moderaten den Kurs bestimmen werden oder ob sich die Partei weiter radikalisiert. Auf Joe Biden wartet eine harte Auseinandersetzung, sagt John Pfeffer vom Washingtoner Institute for Policy Studies. Der Trumpismus wird mit der Wahl nicht verschwinden. Biden wird sich mit den mehr als 200 Richtern herumschlagen müssen, die Trump ernannt hat. Er wird auch mal eine konservative Mehrheit der Richter im Supreme Court gegen sich haben. Die größte Gefahr allerdings geht von Trumps Basis aus. Wenn er sie nicht aus ihrer Isolation holen kann, kann das zu einer Gefahr für die amerikanische Demokratie werden. Einige Splittergruppen drohen schon mit einem Bürgerkrieg, sagt Pfeffer. Nach einer Umfrage stimmen die meisten Republikaner der Aussage zu, dass der traditionelle American Way of Life so schnell verschwindet, dass wir Gewalt anwenden könnten, um ihn zu retten. So der O-Ton der Studie. Pfeffer sagt, viele von Trumps Anhängern verachten die demokratischen Werte. Joe Biden muss versuchen, sie zurückzugewinnen. Und das tut er nur, indem er gegen die Ungleichheit in den USA angeht. Joe Biden ist angetreten, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden. Sein Team diskutiert schon über Symbolik. Darüber, ob man nicht auch den einen oder anderen Republikaner zum Minister ernennen könnte. Der neueste Wahlwerbespot erklärt, Joe Biden verlangt nicht, dass alle in diesem Land einer Meinung sind. Nur, dass wir darin übereinstimmen, dass wir dieses Land lieben. Und von da anfangen. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040 3703 7242 blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.